immer grüße ich euch ganz herzlich. Predigt 6 ist ja schon bekannt gegeben worden. Markus 13, 28 bis 37. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Hab Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Land reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen sollte. So wacht nun. Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafen findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wacht. Ja, als Feigenbaum wird in der Bibel das Volk und das Land Israel bezeichnet. Dieses Volk spielt in der Weltgeschichte und im Erlösungsplan Gottes mit der Welt eine Schlüsselrolle. Dreimal hatte die Menschheit versagt und Gott enttäuscht. Beim Sündenfall, vor der Sintflut und mit dem Turmbau von Babel. Und daraufhin begann Gott sein Erlösungswerk, indem er Abraham berief, einen Bund mit ihm schloss, ihn zum Stammvater Israels machte, ihn segnete und zum Segen für alle Völker setzte. Abraham und seine Nachfahren wurden ein Pilotprojekt, ein Demonstrationsobjekt für alle Völker. Dass es sich mit Gott gut lebt, aber auch, dass ein Leben ohne seine Führung viel Jammer und Unglück mit sich bringt. Weiter verhieß Gott, dass der Messias aus Abrahams Nachkommen kommen sollte. Tja, und wie das so ist unter Menschen, dieses Projekt funktionierte ebenso wenig wie die drei anderen auch. Israel brach immer wieder den Bund und später lehnte es den Messias Jesus Christus ab. Und die Folge war ein fast 2000-jähriges Elend, besser gesagt eine Heimsuchung Gottes. Sie dauert immer noch an und wird gehen bis zur Wiederkunft Jesu. Der Bund aber mit diesem Volk, der blieb bestehen. Gott nimmt sein Wort nie zurück. Und Graf Zinzendorf war einer der ersten Christen unserer Epoche, der für die Juden gebetet hat. Er meinte, Gott wird sie bekehren wie Saulus, indem er sie zum Boden wirft. Saulus war verstockt und ein heftiger Gegner der Christen. In dem Augenblick, wo ihm Gottes Herrlichkeit erscheint, zerbricht seine Ablehnung. Augen und Herz gehen ihm auf für Jesus. Und Kraft einer großen Umwandlung wird Paulus zum großen Missionar für den, den er verworfen und bekennt hatte. Alle Führung Gottes mit Israel haben zum Ziel, dass die Menschheit in diesem Volk den wahren Gott erkennt und dass Israel Jesus als der Messias annimmt. Dann wird ihm Gott eine Schlüsselrolle als Missionsvolk geben, um ein neues Zeitalter, sein weltweites Friedensreich aufzurichten und seinen Plan mit der Menschheit zu vollenden. Und der erste Gedanke, den ich habe, Der lange Winter des Feigenbaums. Ja, Israel wurde zweimal vom Land der Verheißung getrennt. Circa 600 vor Christus für 70 Jahre nach Babylon verschleppt, 70 nach Christus und 136 nach einem fürchterlichen Gemetzel in alle Welt zerstreut. Jerusalem wurde in Aelia Capitolina umbenannt. Auf dem Tempelplatz wurde ein Tempel zu Ehren Jupiters gebaut, der Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte. Und Israel bekam 136 den Namen Philistäa, also Philisterland oder besser Palästina. Für dieses Volk folgt eine grausame Leidenszeit, Verfolgung durch die Römer. Die Mohammedaner, die Kreuzzüge, die beiden Kirchen, die Ausgrenzung, die Pogrome in ganz Europa, vor allem auch in den Oststaaten und mit dem Gipfelpunkt im Dritten Reich. 5. Mose 28, 64 bis 67. Denn der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, vom einen Ende der Erde bis zum anderen. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die dir und deinen Vätern unbekannt waren. Götter als Holz und Stein. Dazu wirst du unter diesen Heiden keine Ruhe haben und keine Rast finden für deine Fußsohlen. Denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Dein Leben wird vor dir an einem Faden hängen. Tag und Nacht wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Am Morgen wirst du sagen, wenn es nur schon Abend wäre. Und am Abend wirst du sagen, wenn es nur schon Morgen wäre. Wegen der Angst, die dein Herz erschreckt und wegen dessen, was deine Augen ansehen müssen. Und so nebenbei, 5. Mose 28, ist im Jahr 70 buchstäblich in Erfüllung gegangen. Ich mache das ja immer gerne, dass ich den Leuten sage, lest mal nach. Aber ich glaube, wenn ihr 5. Mose 28 mal zu Hause nachlest, dann werdet das schnell aufhören. So schrecklich ist dieses Kapitel. Und das, was da steht, ist tatsächlich so passiert. Ja, warum diese antisemitische Wut? Vom Kreuz bis zu den Kalifen, vom Mittelalter bis zur Moderne, überall taucht dieselbe Reaktion auf. Wenn Völker, Religion oder Ideologien einander zerreißen, findet man früher oder später den Juden, der angeblich dafür verantwortlich ist. Und dieses Muster ist ja kein Zufall, sondern es ist ein geistiges Symptom. Wann immer eine Zivilisation an inneren Widersprüchen scheitert, sucht sie nach einer externen Ursache. Und die findet sich gewöhnlich im jüdischen Volk. So war es im Christentum, das Jahrhunderte brauchte, um seine eigene Schuld an der Gewalt der Kreuzzüge zu erkennen. Und so war es auch im Islam, dessen innerer Riss zwischen Sunniten und Schiiten bis heute blutet. Denn auch in der Urspaltung des Islams in Sunniten und Schiiten, wer tauchte auf? Ein konvertierter Jude. Der hieß, habe ich sogar den Namen von dem, Abdallah ibn Saba hieß der. Wir müssen einfach sehen, die Juden besaßen ja vor 100 Jahren viele Schlüsselstellungen. Sie kontrollierten die Medien, Presse und Film, auch den Handel und Bankwesen. Und dann kam ja noch das Schlimmste dazu, weil einige der russischen Revolutionäre Juden waren, sah man in ihnen Gefahr und verurteilte sie pauschal. Und mit der Ablehnung von Jesus als Messias ernten sie auch keine Sympathie bei den Christen. Und von dieser unermesslichen Schuld der Kirchen und Christen wird ja wenig geredet. In den Kreuzzügen wurde von christlicher Seite, ich habe das ganz bewusst in Anführungsstriche gesetzt, der Judenmord als Gott wohlgefällige Tat hochgelobt. Da bekam man sogar einen Ablass für seine Sünden. Spanien 1492, um nun mal so ein Beispiel zu nennen. Grausamste Verfolgung mit Zwangstaufen, Folter, Ertränken und, und. Ja, und die Protestanten waren ja nicht besser. Ne, man denke an Luthers Schrift, die Juden und ihre Lügen. Und diese wurde dann im Dritten Reich als leuchtendes Beispiel für den Holocaust verwandt. Ja, und die sogenannte Ersatztheologie wollte weismachen, Gott hätte die Juden endgültig verworfen und nur die Christen sind das wahre Volk. Eine Lehre, die aus der Bibel mit Leichtigkeit widerlegt werden kann. 1931 schrieb ein deutscher Evangelist, Israel wird aus Gnade wieder ins Land seiner Väter zurückkehren. Der Judenstaat wird neu aufgerichtet und das Volk wird eine geistige Neubelebung erfahren. Also ich finde diese Verse ganz mutig am Beginn, am Vorabend der Nazi-Herrschaft. Das Erste hat sich eindrücklich erfüllt. Der wiedererstandene Staat hat eine wunderbare Entwicklung hinter sich. Er hat buchstäblich Saft und Blätter getrieben. Interessant, Jesus spricht in unserem Text noch nicht von Blüten und Frucht. Die stehen noch aus. Die geistliche Wiederbelebung nämlich. Aber ohne Zweifel sind wir mittendrin im Endzeitgeschehen. Das Zweite, das Frühlingswunder. Israels Existenz ist ein Wunder. Dutzende von Völkern, die ihrer Heimat beraubt wurden, sind verschwunden. Die Kelten, die Skythen, die Goten, die Hunnen, die Wikinger, die Mauren. Alles größere und mächtigere Stämme als die Israeliten. Sie wurden assimiliert von ihren Bezwingern und verloren ihre Identität. Waren weg. Anders die Juden. Sie hoben sich ab von ihren Wirtsvölkern und blieben Juden. Ja, und mit der zionistischen Bewegung Ende des 19. Jahrhunderts begann dann die Sammlung. Es musste im Land der Väter sein. Ja, es gab einige andere Angebote, Uganda und Madagaskar, aber da haben die gesagt, nee, wollen wir nicht. Wir wollen das Land der Väter. So, und dann wurde ab 1897 von den da lebenden Arabern dürres, brachliegendes Land gekauft. Meist zu horrendem Preis. Ja, und dann kam das Wunderbare, der angeblich fruchtbare Boden, unfruchtbare Boden brachte auf einmal Frucht. Und was war die Folge? Man wollte das Land wiederhaben, was man verkauft hat. Und was entstand daraus? Könnt ihr euch vorstellen? Krieg. Bis heute Krieg. Aber den Frühling konnte niemand aufhalten. Ja, bei der Staatsgründung 1948 hat der Widerstand und Krieg nicht aufgehört. Die Mächte polarisieren sich immer mehr. Die vielen Feinde Israels und die wenigen Freunde. 1956, 1967, 1973, 1982, erste Intifada, zweite Intifada, immer wieder Terroranschläge und Raketenbeschuss, immer wieder Krieg. Und der Höhepunkt 7. Oktober 2023, Hamas-Terror. Und der iranische Präsident Khamenei, der hat eine ganz interessante Aussage gemacht. Bis 2028 wird es keine Juden mehr in Palästina geben. Also Israel liegt im Fokus der Weltgeschichte. Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass sich die ganze Welt in zwei Lager spaltet. Immer mehr in ein antigöttliches und eines, das sich zu Israel bekennt. Die zunehmende Feindschaft der Araber, der wachsende Unwille weiter Teile der Welt, auch gegen die USA, ist ein Fingerzeig dafür. Wer für Israel einsteht, macht sich unbeliebt. Macht sich unbeliebt. Es wird immer schwieriger, neutral zu bleiben. Warum? Weil Neutralität immer in Feindschaft mündet. Eine Zwei-Staaten-Lösung ist deshalb auch keine Lösung, weil die Parole lautet: Tod den Juden. Ja, der dritte, das Ärgernis Israel. Ja, was steckt eigentlich hinter der Anti-Haltung gegen die Juden? Also wir machen uns das mal ganz einfach. Hier kultiviert sich der Hass und die Wut des Teufels gegen Gottes Volk aus beiden Bünden. Es gibt verschiedene Gründe. Nicht nur die Araber, auch die übrige Welt stößt sich zunehmend an Israel. Und so nebenbei auch an uns Christen. Zitat eines armen arabischen jugendlichen Flüchtlings: Zuerst schneiden wir den Juden die Kehle durch, dann den Schwulen und zum Schluss den Christen. Man ärgert sich daran, dass Israel das auserwählte Volk ist. Und da kommt ja sofort die Frage hoch: Ja, und was ist mit uns? Ja, es wird Gottes Leuten Bevorzugung und Hochmut vorgeworfen. Gott kann doch nicht parteiisch sein. Und da sage ich: doch, er ist parteiisch. Sacharja 2, Vers 12: Denn so spricht der Herr Zebaoth, der mich gesandt hat, über die Völker, die euch beraubt haben. Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Wer den antastet, vergreift sich an Gott. Ich könnte jetzt einen Vortrag halten über die Völker, die den Augapfel angetastet haben, vom Altertum bis heute. Die haben in verschiedener Art und Weise erhebliche Verluste erlitten. Aber es wird noch niemand geistlich benachteiligt. Wir können uns ja alle in den Ölbaum einpropfen lassen durch Jesus ins geistliche Volk Gottes. Ja, und wisst ihr, der zweite Ärgernis ist ja der Absolutheitsanspruch Gottes. Es gibt keinen außer ihm. Ja, und das klassifiziert alle anderen Götter und Religionen eben als Nichtse und Irrwege. Und das ist im heutigen Sprachgebrauch ja völlig intolerant und rechtsradikal. Ja, habt ihr vielleicht noch gar nicht gewusst, ne? Wir sind hier alles rechtsradikale Leute. Ja, wenn ihr in den Mainstream reinguckt, ne? Alles rechtsradikale Leute. Fehlt nur noch die Fahne. Also, darum ist dieser Gott ein Riesenärgernis. Und mit ihm Israel, denn dieses Volk ist Gottes Repräsentant auf der Erde, der Beweis, dass es ihn gibt. Da fällt mir eine Anekdote gerade ein. Da fragt der Friedrich der Große, den General von Zieten, woran er festmacht, dass es einen Gott gibt. Und da sagt der General: Die Juden, Majestät. Die Juden. So, ein weiterer Anstoß ist der Anspruch Israel auf das Heilige Land, speziell ganz Jerusalem. Ne? Und was wird behauptet? Sie haben es den Palästinensern unrechtmäßig weggenommen. Nochmal, die Palästinenser, die Araber, machten erst Ansprüche darauf, damit, nachdem die Juden dieses Land zu einem blühenden Garten gemacht hatten. Vorher fragte niemand danach. Aber es steckt mehr dahinter als bloße Besitzrechte. Mit dem Staat und Land werden der Glaube und die Verheißung geschichtlich konkret. Die göttliche Macht zeigt sich in irdischen Verhältnissen. Ne, am Mittwoch, den 7. Juni 1967, begann sich Sacharja 12, 2 bis 3 zu erfüllen. Nach der Einnahme von Ost-Jerusalem wurde Jerusalem zum Taumelkelch und Laststein für die Völker. Am 7. Oktober 2023, mit dem Überfall der Hamas, begann der Krieg um Jerusalem. Versteht ihr, die UNO hat sich für einen Staat Palästina entschieden, ausgesprochen. Und wenn es tatsächlich diesen Staat geben sollte, wo soll die Hauptstadt sein? In Ramallah? Nein. Richtig, in Jerusalem. Können wir annehmen, dass Israel Ost-Jerusalem den Tempelberg aufgibt? Ne? An Jerusalem scheiden sich die Geister. Und was passiert? Krieg. Krieg, neue Konflikte. Schaut mal, über kein Land wird in der UNO so schlecht geurteilt wie über Israel. Hier gibt es keine neutrale Zone oder Stimmenthaltung. Und wenn ich diesen Gerichtshof nehme, diesen internationalen, da hat den Vorsitz ein Moslem. Und ist ja klar, dass sie Netanjahu dann am liebsten in Gefängnis stecken möchten. Schaut mal, weil es Gott nicht geben darf, den allmächtigen Gott, den Vater Jesu Christi, darf es auch diesen Staat nicht geben. Ne? Und für den Islam ist die Aberkennung Mohammeds als rechtmäßiger Prophet ein weiteres Ärgernis. Und in den letzten Jahren ist sichtbar geworden, dass Israel und die Christen deswegen in den gleichen Topf geworfen werden. Und der heißt ganz schlicht und einfach Tod. Viertens, die Frühlingsstürme. Der Staat Israel und mit ihm diejenigen, die zu ihm halten, kommen aus diesen Gründen immer mehr in Verruf und in die Zange. Und Israel muss sich wehren. Die Juden stehen mit dem Rücken zum Meer gegen eine riesige Übermacht, die ihre Vernichtung geschworen hat. Sie müssen nun ihre Existenz kämpfen. Und sie tun es nach den alten testamentlichen Regeln der Vergeltung. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, das hat längere Zeit ziemlich gut funktioniert, aber heute immer weniger. Ne? Die Gegenseite wirft ihnen Völkermord vor, während die Feinde den Konflikt aufheizen und selbst Judenfrauen und Kinder in die Luft sprengen und grausam ermorden. Israel kommt immer mehr in Bedrängnis. Und 2. Korinther 3, 15, 16. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihren Herzen. Wenn Israel aber sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Und Gott lässt nach Sacharja ein letztes Unheil zu, damit dieses Volk ihre Zuflucht wieder zu Gott nimmt und bereit für den Messias wird. Und in höchster Ausweglosigkeit wird Jesus wiederkommen und sie aus einer hoffnungslosen Lage retten. Sacharja 13, 7 bis 9. Schwert, erwache gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Gefährte ist, so spricht der Herr der Herrscharen. Schlage die Hirten und die Schafe werden sich zerstreuen. Ich will meine Hand den Geringen zuwenden. Und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land 2/3 ausgerottet werden und umkommen. 1/3 aber soll darin übrig bleiben. Aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert. Und ich will es prüfen, wie man Gold prüfen. Es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Sie werden Jesus erkennen und annehmen. Ja, und dann werden sie zum Missionsvolk. Das fünfte, Folgerung. Das erste, Solidarität mit Israel. Also wir dürfen seine Berufung als Volk Gottes bejahen und anerkennen. Und das heißt ja nur lange nicht, dass wir alle Maßnahmen pauschal sanktionieren. Aber wir achten es als den älteren Bruder. Wir haben Israel die ganze Heilsoffenbarung und den Messias Jesus Christus zu verdanken. Und Jesus sagt in Johannes 4,22, das Heil kommt von den Juden. Und darum beten wir für Israel. Wer es segnet, ist gesegnet. Römer 11,17-18, wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepropft bist und mit ihm Anteil bekommen hast an der Wurzel und an der Fettigkeit des Ölbaums, so überhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Und ich denke, wir können die Frage, wer die Wurzel ist, ziemlich gut beantworten. Bin ich von überzeugt. Ja, und wir evangelisieren es auch nicht aus einer überlegenen Haltung von oben herab. Ja, schaut mal, in der Laufe der Geschichte sind sie oft zur Bekehrung gezwungen worden. Und solche Judenmission hat kaum Frucht gebracht. Das ist nicht verwunderlich. Die Bibel zeigt es umgekehrt. Die Juden sind immer Gottes Missionsvolk und wir, die Heiden, sind die Missionierten. Gott hat das so angeordnet. Als sein Volk ein Zeugnis für die Völker. Israel wird durch die Schau überwunden. Zacharja 12,10. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Das zweite, Wachsein. Wenn wir in die Geschichte hineinschauen, in die Zeit, dann stellen wir fest, mehr und mehr der von Jesus in Matthäus 24, Lukas 21, Markus 13 angeführten Zeichen erfüllen sich. Sie häufen sich. Früher gab es da eine gefährliche Tuberkulose, die galoppierende Schwindsucht, Pest. Ja, und heute galoppiert die Verführung und Verfolgung der Christen. Die Klimaerwärmung, der weltweite Hunger, der Terrorismus, die neuen Seuchen, die Kriege weltweit. Und diese apokalyptischen Reiter sind immer schneller unterwegs. Und die Völkerwelt spaltet sich wegen Israel zunehmend in ein antigöttliches und in ein immer mehr abnehmendes israelfreundliches Lager. Wenn ich meine Bibel richtig verstehe, werden schließlich alle Völker gegen Israel sein. Und das sind für mich unübersehbare Zeichen. Es gilt für uns als Gemeinde, wach zu sein und natürlich wach zu bleiben. Die Christen warten schon seit 2000 Jahren auf die Wiederkunft. Wenn man so in die christliche Geschichte reinguckt, also muss man feststellen, eine ganze Menge sind da eingeschlafen. Vom Wachsein ist da wenig die Rede. Sich bereithalten. Also wenn das geschieht, dass der Feigenbaum Blätter bekommt, sagt Jesus, sollen wir bereit sein. Bereit sein ist ganz einfach. Ihn kennen und ihn lieben lernen. Und dafür wird bei seinem Erscheinen keine Zeit mehr sein. Bereit sein heißt Öl in den Lampen haben. Der Heilige Geist schlüsselt uns die Rätsel der Gegenwart auf. Er zeigt die Zusammenhänge und führt in die Wahrheit. Nee, nur mit seiner Hilfe können wir den Geschehen folgen und sie deuten. Er wird dem geschenkt, der sein Leben an Jesus abgegeben hat und darum bittet. Und den Geist Gottes hören wir nur durch das Wort Gottes, die Bibel. Und dann machen wir eine interessante Feststellung. Dass die Bibel noch nie zeitgemäß war und ist, sondern immer geistgemäß. Der vierte, sich freuen. Also Unsicherheit und Angst vor dem Kommenden wollen sich breit machen. Ja, wir nähern uns immer mehr einem Chaos. Manche fürchten sich und wollen sich mit dem endzeitlichen Geschehen in der Bibel nicht beschäftigen. Ja, ich hab da in einer Gemeinde mit der Offenbarung angefangen und da haben die Leute gesagt, sie haben viel zu viel Angst. Sie wollen das nicht mehr. Komisch, wie kann man Angst haben? Nee, das ist falsch. Schaut mal, Christen sind doch nicht zu einer Beerdigung, sondern zu einer Hochzeitsfeier eingeladen. Nee? Und Hochzeitsfeier, da kleidet man sich ja in Trauer, ne? Wissen wir ja. Ne? Ja, schaut mal, ne? Das ist ja interessant. Die Braut immer in Weiß, der Bräutigam hat immer einen schwarzen Anzug an. Habt ihr das schon mal verfolgt? Ne? Schwarz gilt ja als Trauer und Weiß als Freude. Ne? Also das war nur so nebenbei. Also, Hochzeit ist grundsätzlich ein fröhlicher und positiver Anlass. Man dankt für die Ehre der Einladung und freut sich, dabei zu sein. Und dann ist es paradox, wer sich mit Angst und Schreckensszenarien abgeben würde. Ja, vielleicht sind die Kleider bei einer Hochzeit ein Thema, aber die fallen bei der kommenden Hochzeit laut Jesus überhaupt nicht ins Gewicht. Die Garderobe liegt für alle bereit. Ne? Er holt uns ab und wir werden sogar eingekleidet, muss man sich mal vorstellen. Ne? Jesus sagt sinngemäß in Lukas 21, 28, wenn euch das Wasser bis zum Hals steht, lasst den Kopf nicht sinken, sondern erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Der sechste Punkt, also keine Angst, ich mache gleich Schluss. Der sechste Punkt, der Feigenbaum führt uns in die Wirklichkeit Gottes und die Wahrheit seiner Offenbarung vor Augen. So klar, dass kein Zweifel bleibt. Ich kann sie nur annehmen oder ablehnen. Ne? Darum wird Israel zum Fall und zur Erlösung für viele. An Israel scheiden sich die Geister. Von Israel her sind der Glaube und die Erwartung einer heilvollen Wirklichkeit für die Menschen hinausgegangen. Haben wir aus dem Buch der Bücher gelehrt, wie sie zustande kommt? Es soll nicht durch Herr oder Macht, das heißt, wir sind die Golgäter, ne? Wir sind die Leute, die Macher, sondern durch mein Geist geschehen, spricht der Herr der Herrscher. Amen. Es könnte aufatmen.